Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere gedacht hat bei dieser Lesung, bei dem Predigtext, ja und? Und wo ist jetzt die Pointe? Was soll das jetzt? Diese Geschichte aus dem Buch Ruth, was hat die uns eigentlich zu sagen? Oder das Buch Ruth überhaupt? Dieses kleine Büchlein im Alten Testament gehört zu meinen Lieblingstexten aus der Bibel. Warum ist das so? Also zunächst mal, vielleicht ist es auch ein schönes Vorhaben für heute, sich mal zu Hause die Bibel vorzunehmen und das nochmal durchzulesen. Das kann man in 10 Minuten tun. Es ist nicht lang, dieses Buch. Aber es mal bis zum Ende zu lesen, was da noch kommt. Eigentlich dürfte dieses Buch gar nicht in der Bibel stehen, weil es ist so eine ganz normale Geschichte, wo gar nichts Außergewöhnliches drin vorkommt. Warum steht das da? Da wird von keinen Wundern erzählt. Es tauchen keine Engel auf und keine großen Helden, die Heldentaten begehen. Keine Weissagungen, keine Heilungen, nichts dergleichen. Einfach nur Frauen. Naomi und Ruth. Zwei Frauen im ganz normalen Kampf des Alltags, die Freude erleben und Leid. Und dann ist dieses Buch auch noch benannt, nicht nach Naomi, dieser Frau aus Bethlehem, sondern nach Ruth, gar keine Israelitin, eine Moabiterin. Und trotzdem mag ich dieses Buch. Wir versuchen ein bisschen zu erklären, warum. Wann spielt das Ganze? Im 12. Jahrhundert vor Christus. Das ist also über 3100 Jahre her, was uns da erzählt wird. Es spielt zur Zeit etwa, vermutlich war Gideon damals Richter in Israel. Was hat diese Zeiten bestimmt? Das Volk Israel war nach seinem Auszug aus Ägypten und der 40 Jahre währenden nomadischen Wanderschaft in der Wüste im gelobten Land angekommen. Sie waren angekommen dort, wohin sie ja ausgezogen waren in Ägypten und wohin ihre Hoffnung und Sehnsucht sie geleitet hat. Sie waren angekommen. Und sie haben dieses Land Stück für Stück eingenommen und besiedelt und sind dort sesshaft geworden. Und dann begannen sie, als es ihnen gut ging, zu vergessen, wer sie dorthin gebracht hatte. Ihr lebendiger Gott, der ihnen so eindrücklich und lebendig begegnet war in den Generationen vorher. Im Alltag geriet das in den Hintergrund. Und die alltäglichen Fragen gerieten in den Vordergrund. Und mehr fanden die Israeliten die Sitten und Gebräuche der Menschen, die dort lebten, auch der Kanaaniter interessant. Und sie übernahmen deren religiöse Sitten, deren Glauben. Sie übernahmen das, wovor sie Gott ausdrücklich und eindrücklich gewarnt hatte, der ihnen gesagt hatte, Herr, höre Israel, der Herr ist euer Gott und sonst keiner. Das hatten sie vergessen. Sie waren, wie man das mit diesem alten Wort sagt, abgefallen vom Glauben an Gott. Und die Folgen waren Wirren politischer Art, Streitereien mit den Nachbarvölkern, immer wieder Scharmützel, kleine Kriege. Und wir hören, dass die Moabiter zum Beispiel, eines der Nachbarvölker, immer wieder die Ernteerträge gestohlen haben aus Israel. Und so kam es, dass die Versorgung zusammengebrochen ist. Krisen haben sie erlebt in dieser Zeit und sich gefragt, wieso passiert das? Wo ist eigentlich Gott? Diese Frage, wo ist eigentlich Gott, ist in der Krise immer eine gute Frage übrigens. Auch in unseren Tagen. Wo ist eigentlich Gott, wenn es uns schlecht geht? Wenn wir, wie wir sogar, nicht nur eine nationale, sondern eine globale Krise erleben, wie es sie noch gar nie gab. Wo ist eigentlich Gott? Schnelle Antworten auf diese Frage gibt es nicht übrigens, aber eines, das kennen wir aus der Bibel immer wieder und das ist auch die Geschichte des Alten Testaments immer wieder und übrigens auch des Neuen. Wenn die Krise kommt, ist Gott darin als der, der zur Umkehr ruft. Der ruft, liebe Leute, habt ihr mich vergessen? Habt ihr vergessen, woher euer Leben eigentlich kommt? Wo eure Sicherheit, euer Friede, eure Hoffnung eigentlich sind? Kehrt doch um. Ruft mich an in der Not. So will ich euch erhören. Davon erzählt das Buch der Richter immer wieder. Die Israeliten geraten in Not, weil sie Gott vergessen. Und dann merken sie diese Not und sie rufen zu Gott, Herr, hilf uns doch. Und er erbarmt sich auch immer wieder. In dieser Zeit lebt diese Familie mit Elimelech und Noomi und ihren Söhnen Machlon und Kilion. Sie erleben Hunger. Und so entschließen sie sich, wir müssen uns auf den Weg machen in eine Gegend, wo es besser ist. Sie waren Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge. Und so machen sie sich auf ins Ausland, nach Moab. Das ist übrigens das heutige Jordanien. Sie machen sich auf in eine fremde Gegend, zu einem fremden Volk, mit fremden Sitten und Gebräuchen. Und was sie trägt, ist Hoffnung. Die Hoffnung, dass sie dort ein besseres Leben finden werden. In unseren Tagen sind zwischen 70 und 90 Millionen Menschen auf der Flucht. Als Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge. Als Menschen, die hoffen, woanders, zum Beispiel in Europa, zum Beispiel in Deutschland, ein besseres Leben zu finden, so wie vor 3200 Jahren Noomi und Elimelech. Sie machen sich auf den Weg, ich finde, das sind mutige Menschen. Sie gehen wohin, wo sie keinen Besitz haben und wo sie nur die Rechte haben, die man ihnen dort, wo sie hingehen, als Fremdlinge gewährt. Wo sie nur mit dem rechnen können, was man ihnen sozusagen gnädig übrig lässt. Wo sie sich verlassen müssen, ja worauf denn eigentlich? Darauf, dass ihr Gott mit ihnen ist, selbst in der Fremde. Wir hören das in der Geschichte, dass Noomi und Elimelech, aber vor allem Noomi, wohl einen lebendigen Glauben an ihren Gott hatte. Denn Ruth, ihre Schwiegertochter, wird davon erfahren, von diesem Glauben und wie er sie trägt. Dein Gott ist mein Gott, wird sie später sagen. Sie haben ihren Glauben mitgenommen und der hat ihnen Kraft gegeben. Aber die Zukunft war trotzdem ungewiss. Immer wieder treffe ich in unseren Tagen heute Menschen, die sich aufgemacht haben zu uns, auch weil sie Christen sind und weil sie ihren Glauben in ihrer Heimat nicht leben konnten. Und sie hoffen, dass Gott sie in der Fremde begleiten und segnen wird. Sie sind mutige Menschen, die sich aufmachen in eine Welt, in der ihnen nichts gehört. Alles, ihren ganzen Besitz lassen sie alles hinter sich. Und sie sind angewiesen auf die Rechte, die man ihnen hier zubilligt. Mutige Menschen. Die Hoffnung auf Gott, der Glaube, das Vertrauen, dass er da ist und mit einem geht, heißt aber eines nicht, nämlich, dass man vor allem Schwierigen bewahrt bleibt. An Gott glauben heißt nicht ein einfaches Leben haben, ein Missverständnis, das immer wieder in uns lebendig wird. Hier folgen Schicksalsschläge, die Naomi treffen. Ihr Mann Elimelech stirbt in der Fremde und plötzlich ist sie auf sich gestellt. Zum Glück hat sie ihre beiden Söhne, Mahlon und Kilion. Die beiden heiraten in Moab, moabitische Frauen, die Orpa und die Ruth. Aber auch die beiden sterben. Und so sind diese 10 Jahre, die Naomi in Moab verbringt, in der Fremde, scheinbar geprägt von Schicksalsschlägen, von Not, von Tod, vom Zerfallen aller Hoffnungen und Träume. Das seelische Leid über den Tod der Menschen, die ihr nahestanden und die sie lieb hat, wird noch zusätzlich schwerer durch das rein materielle Leid. Damals war es für eine Frau eine Katastrophe, wenn ihr Mann starb, denn sie war als Witwe nicht staatlich versorgt. Woher, wie sollte sie leben? Woher sollte sie das nehmen, was sie zum Leben brauchte? Es gab damals die Möglichkeit, dass wenn der Mann einer Frau starb und dieser Mann einen Bruder hatte, dass dann der Bruder, wenn er denn unverheiratet war, die Frau heiratet, damit sie versorgt ist. Die sogenannte Leviratsehe oder Schwagerehe. Und der erste Sohn, den die beiden dann miteinander haben würden, das wäre dann wie der Sohn des verstorbenen Ehemanns. Und die Witwe wäre versorgt und der Name des Verstorbenen bliebe erhalten. Sein Geschlecht würde fortgeführt. Aber Elimelech hatte keinen Mann, den Naomi hätte heiraten können. Und bei Orpa und Ruth war es ganz ähnlich. Die beiden verstorbenen Ehemänner von ihnen, sie hatten keine Brüder. Naomi und Ruth und Orpa hatten keine Perspektive. Uns mag dieses ganze Thema Leviratsehe sehr komisch vorkommen, dass man dann den Schwager heiraten soll, um versorgt zu sein. Wir blicken über 3100 Jahre zurück. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Ruth 3100 Jahre in die Zukunft hätte blicken können, hätte sie sich auch gewundert, dass zwei Männer ein Kind adoptieren können. Die Zeiten verändern sich und die Sitten, aber die Bedürfnisse und Nöte der Menschen bleiben ähnlich. Ein hartes Schicksal, trotz Glaube, trotz Hoffnung, trotz Vertrauen. Naomi, das heißt übrigens die Liebliche, sie wird das beklagen im Fortgang des Buches Ruth. Sie wird bitterlich jammern, innerlich verbittert sein und sagen, ich sollte nicht die Liebliche heißen, sondern lieber Mara, die Verbitterte. Denn sie kann nicht erkennen, was für ein Sinn in ihrem Schicksal liegen sollte. Ja, auch für gläubige Menschen erschließt sich der Plan Gottes, den er mit uns hat und an den wir doch glauben oder es zumindest versuchen zu glauben, auch für gläubige Menschen erschließt sich dieser Plan nicht unbedingt. Schicksalsschläge und Leiden können genauso zum Leben eines Gläubigen gehören. Warum hören wir dann diese Geschichte? Soll sie uns nur deprimiert machen? Es gibt ja diesen einen Satz oder diese Rede von Ruth, die heute vielen noch bekannt ist und die häufig als Trauspruch genutzt wird. Wohin du gehst, sagt Ruth zu ihrer Schwiegermutter Naomi, als sie zurück nach Bethlehem gehen, weg aus Moab. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, sagt sie. Das ist übrigens ein Wort, das heute noch Menschen aussprechen, wenn sie zum Volk Israel und zum jüdischen Glauben übertreten. Und das tut Naomi damit. Tut Ruth damit. Sie sagt: Dich, Naomi, habe ich als einen aufrechten Menschen kennengelernt. Und deinen Glauben habe ich kennengelernt als etwas, was echt ist, selbst wenn nicht alles glatt läuft. Und dir und deinem Glauben will ich treu sein. Darauf will ich auch vertrauen, worauf du vertraust. Und ich glaube, das ist der tiefere Sinn des Buches Ruth. Dass man im allgemeinen Kampf des Alltags findet, wo sind die Menschen, denen ich treu bin und treu sein will und treu sein sollte. Und auf wen setze ich mein Vertrauen im täglichen Klein-Klein, genauso wie darüber hinaus. Ich glaube, dass über 3100 Jahre hinweg dieses Buch uns, dir, die Frage stellt: Wem bist du treu? Und bist du es bewusst oder müsstest du diese Treue für dich erneuern? Und wem vertraust du? Kannst du Gott vertrauen, dass er mit dir ist, dich kennt und dich segnen will, selbst dann, wenn du seinen Plan nicht erkennen kannst? Selbst dann, wenn du die größeren Dinge, wo soll das alles hinführen, nicht erkennen kannst, nicht siehst? Auch für Ruth geht der Weg weiter und für Naomi. Ruth wird einem anständigen Mann begegnen, der sie gut behandelt. Oh, wie sehr brauchen wir anständige Männer. Die alle Menschen gerecht und gut behandeln und nicht benutzen, nicht ausnutzen, nicht wegwerfen, wenn sie ihnen nichts mehr bringen. Auch davon erzählt dieses Buch. Sie begegnet dem Boas, einem anständigen Mann, der sie gut behandelt und der sie heiraten wird. Und sie wird mit ihm einen Sohn haben. Und am Ende des Buches Ruth, wo man sich immer noch fragt, was soll eigentlich die ganze Geschichte, steht ein ganz lapidarer Satz. Sie gaben diesem Sohn, den Boas und Ruth bekommen, sie gaben ihm den Namen Obed. Er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David. Und David, das wird der große König von Israel sein, der zu seiner Zeit, aber dann über Generationen und Tausende von Jahren prägen wird, worauf Israel stolz sein kann. Ruth, eine Moabiterin, eine Ausländerin, ist seine Großmutter. Und mehr noch. Das Matthäusevangelium beginnt damit, dass es den Stammbaum von Jesus erzählt, von Anfang an. Und es kommen in diesem Stammbaum, wo viele, viele Namen vorgetragen werden, nur zwei Frauen vor. Die eine ist Tamar, die hat eine eigene Geschichte, die ist heute nicht Thema. Und die andere ist Ruth. Ruth wird im Stammbaum Jesu genannt. Und so hat dies, was Ruth erlebt hat vor 3100 Jahren, so hat ihre Treue im Kleinen, ihr Vertrauen im Kleinen, im alltäglichen Klein-Klein des Lebens eine Bedeutung erlangt, die sie niemals hätte erfassen können, aber die Tausende von Jahren wirken wird in dieser Welt. Hätte Ruth damals nicht gesagt, wo du hingehst, dahin gehe auch ich. Dein Gott ist auch mein Gott. Dann würden wir heute hier nicht sitzen. Kannst du das annehmen, dass Gottes Plan auch dich einschließt und dass deine Treue und dein Vertrauen in dem, was dein Leben ausmacht, eine Bedeutung hat? Selbst wenn du die großen Zusammenhänge und den großen Plan gar nicht kennst. Ich möchte daraus jeden Tag neue Kraft und Vertrauen ziehen für mein Treusein im Kleinen. Und Gott kann aus dem ganz Kleinen Wunderbares machen. Deswegen mag ich dieses Buch so. Amen.